Irrenhaus Unterhaus, der Fußballpodcast für Liga 2 und 3 mit Ole Gömmel und Jan-Erik Röger.
Wir haben in der ersten Halbzeit das Glück gebraucht, von dem uns klar war, dass wir es heute brauchen werden.
Also, wenn das ein Schiri ist, weiß nicht, Digga, soll der Cornflakes 10 gehen, aber.
Haben wir schon noch wieder arg gesündigt.
Bringen wir hier keine Leistung, sind wir hier die Folge?
Wir haben das hier als großes Ganzes angefangen und genauso als großes Ganzes sind wir jetzt gescheitert.
Ein feuchtfröhliches Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Irrenhaus Unterhaus, eurem Lieblingspodcast, wenn es um die zweite und dritte Liga geht, natürlich von und mit Fums. Mein Name ist Jan-Erik Röger und mir heute ein weiteres Mal zugeschaltet ist der wunderbare Ole Jonathan Gömmel. Ole, wie ist das Wertebefinden heute Abend?
Feuchtfröhlich, hast du schon gut auf den Punkt gebracht. Ich habe eben Risotto gemacht und da ist doch noch ein bisschen von dem Wein, den ich zum Kochen brauchte, in ein Glas gewandert und jetzt sitze ich hier ganz gediegen vor meinem Laptop und habe dich an der anderen Strippe. Ich weiß nicht, hast du gehört, die Studie, es ist eine Studie rausgekommen, wenn man pro Woche 4 Gläser Rotwein trinkt, glaube ich, verringert sich das Risiko an Corona zu erkranken.
Aha.
Man weiß jetzt nicht warum, ob die Leute, die 4-mal die Woche Rotwein trinken, nicht welche sind, die auch in Villen wohnen oder großen Stadtwohnungen und deshalb einfach nicht raus müssen, sondern im Homeoffice sind.
Ja.
Aber egal, Tatsache ist Tatsache, auch wenn es sich so ein bisschen nach Junk Science anhört, aber das motiviert mich und obwohl, was erzähle ich? Ich habe ja Weißwein, so. Ich hab ja nicht mal Rotwein. Na, egal.
Gut. Wein ist Wein.
Hauptsache
Umdrehung.
Alkohol.
Ja.
Ja, wie geht's dir? Ja, bevor du zur Sprache kommst, muss ich nochmal auf den Plan rufen, was hier letzte Woche alles für legendäre Dinge passiert sind, denn wir haben darüber gesprochen, DFB-Pokal, Zweitligisten haben die Runde gerockt, würde ich sagen.
Ja. Absolut.
Der absolute Hammer. Bis auf Hansa, die gegen Leipzig verloren haben, alle weitergekommen. Der HSV im Elfmeterschießen gegen Köln, KSC gegen die 60er, St. Pauli gegen Dortmund, ja. Wahnsinn. Und Gladbach gegen Hannover, also Hannover weitergekommen.
3-0 also, vor allem.
Ja, also Wahnsinn. Absolut.
Gladbach wirklich auseinandergefallen gegen die.
Ja, das ist ja auch eh peinlich, was die teilweise abliefern und dann wieder nicht abliefern. Aber ein großer Tag für das Irrenhaus, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also Karlsruhe, HSV, St. Pauli, Hannover noch drin. Vielleicht treffen ja nochmal, das wäre natürlich schade, zwei der Unterhausteams direkt aufeinander in der nächsten Spielrunde. Das wird ja erst am Sonntag ausgelost. Also die Gegner stehen leider noch nicht fest. Aber dann natürlich wieder die Hoffnung groß, dass es vielleicht ein Team ins Halbfinale schafft.
Ja, stell dir mal vor, wir haben mal einen Sieger aus der zweiten Liga. Das wäre echt auch irre. Und jetzt, wo wirklich auch Dortmund und Bayern raus sind, klar, Leipzig noch drin, Freiburg noch drin, aber diese wirkliche Übermacht, die sonst auch einfach ausgestrahlt wurde von Dortmund oder von Bayern, nicht mehr im Wettbewerb. Nee. Und Leipzig hat jetzt auch nicht so überragend gespielt gegen Hansa.
Also, und Leipzig ja auch ähnlich mit so einer souveränen Saison, wie man es sonst von denen kennt. Also
das kommt noch dazu.
Alles offen.
Es sind echt Chancen da, ja. Ich bin echt gespannt. Gut, haben wir die zweite Liga schon mal gelobt. Einsteigen würde ich heute sehr gern mit der dritten Liga, denn auch da gab es spektakuläre Sachen. Du hast ja eben schon von feuchtfröhlich gesprochen. Ich weiß nicht, ob du es gehört hast, bei MSV Duisburg gegen Saarbrücken die Zusammenfassung, moderiert von Christian Straßburger.
Ja.
Seine Einleitungssatz war: Reiten Sie mit mir auf der Welle der Fußballgeilheit.
Ich finde, Straßburger ist ich habe schon häufiger mal Spieler von dem auch live gesehen bei Magenta in der dritten Liga und das ist einfach ein Entertainment-Faktor, wenn er kommentiert. Höre ich sehr gerne, ist immer wieder lustig. Er kommentiert auch häufiger Duisburg.
Ja. Ich glaube, es haben wir auch schon mal gesagt, dass wir ihm auch noch tatsächlich eine große Karriere prognostizieren, vielleicht auch bei einem anderen Sender später mal. Aber wer weiß, vielleicht sind da auch, es ist so seine saloppe Art auch ein bisschen zu viel, zum Beispiel für die Öffentlich-Rechtlichen, aber ich feiere ihn eigentlich auch immer ziemlich.
Ja.
Und er hatte ja, muss man auch sagen, ja ein wirklich Wahnsinnsspiel.
Und das muss man wirklich sagen.
Glaube, du widersprichst mir nicht, wenn du sagst, auch wir sind auf dieser Welle der Geilheit mitgeritten. Ich muss sagen, ja, dieses ganze Spiel Duisburg-Saarbrücken, bevor wir jetzt das Ergebnis verraten, hat mich so ein bisschen erinnert mit meinem Kampf gegen die Ketchup-Flasche letzten Freitag. Da wird minutenlang gequetscht und gestochert und wenn man schon gar nicht mehr damit rechnet, kommt plötzlich alles auf einmal.
Ja.
So war es auch bei
Duisburg-Saarbrücken.
Ja. Denn es sind insgesamt 7 Tore gefallen. 6 von denen fielen aber ab der 64. Minute. Wirklich, wirklich absoluter Wahnsinn. Aber vielleicht können wir ja mal ganz am Anfang anfangen mit dem ersten Tor. Mhm. Das fiel nämlich in der 11. Minute und wurde erzielt von Sebastian Jakob.
Ja.
Also 1-0 für Saarbrücken, 11. Minute. Schönes Ding, oder?
Ja, das stimmt. Eingeleitet, glaube ich, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, von seinem Torwart, Batz. Der hat hinten rausgespielt, ja. Jeneke dann weiter nach vorne. Und ja, Jakob stand richtig, hat mit einem Schuss das Tor getroffen. Straßburger sprach auch da, Bruder Jakob, schläfst du noch? Das war ja, dann nicht der Fall. Klar. Also auch da wieder ein galantes Wortspiel einfließen lassen, ja.
Gag-Feuerwerk, der könnte hier direkt im Podcast anfangen. Es würde, glaube ich, gut passen. Müssen wir mal gucken. Wenn du uns hörst, Christian, hau uns mal an.
Komm vorbei.
Komm ins Hotel. Ja, dann kann man wirklich sagen, dass erstmal lange nichts passierte, nämlich über 50 Minuten lang plätscherte das Spiel so ein bisschen vor sich hin. Es gab vereinzelte Chancen, aber die Teams haben sich so ein bisschen neutralisiert. Beide haben ja nach wie vor großen Druck, Spiele zu gewinnen. Duisburg, weil sie unten drin sind, Saarbrücken, weil sie oben Anschluss halten wollen, hatten jetzt ja ein Spiel verloren und davor eins unentschieden, also da auch großer Druck und die Qualität der beiden Teams ist hoch und das hat man halt auch gemerkt, dass halt einfach diese Neutralisierung das Spiel geprägt hat. Damit hörte es aber prompt auf in der 64. Minute, da war es nämlich Robin Scheu, der nach einer Flanke von Julian Günther Schmidt, der für mich übrigens überragend war, erst scheiterte an Leo Weinkauf, aber dann im zweiten Anlauf das Ding über die Linie drückte. In der 64. Minute war das und ja, wäre alles normal gelaufen, hätte man gesagt, okay, das war's. Schönes 2-0, passt zur Tabelle, ich mach mal aus. Also hätte ich live geguckt, wäre ich, glaube ich, kurz davor gewesen, oder?
Ja, stimmt. Vor allem, also endgültig dann 4 Minuten später, als dann eben Adriano Grimaldi zum 0-3 traf in der 68. Minute. Und auch da war es wieder so ein hoher Ball von hinten. Zellner hatte da den hohen Ball diesmal geschlagen. Und Grimaldi grätschte den Ball im Zweikampf mit seinem Gegenspieler so über die Linie in Zeitlupe gefühlt. Also der Ball rollte da so allmählich Richtung Tor und dann auch ins Tor. Und hier auch mal wieder exemplarisch, wie auch vorher schon, das passive Verhalten der MSV-Abwehr. Also vor allem bei hohen Bällen hinter die Kette viel zu statisch, viel zu große Abstände zu den Gegenspielern und wenig Bewegung. Also ja, das ging viel zu einfach. Und dann lag man eben auch verdient zu diesem Zeitpunkt 0-3 hinten.
Ja, spätestens jetzt, genau, du sagst es, wäre der Fernseher eigentlich ausgegangen.
Da hätte man aber das Beste verpasst.
Genau, es kam dann so ein bisschen Feuer ins Spiel, denn Duisburg gab nicht auf. Sie haben auch nach dem 3-0 weitergemacht, offensiv gespielt. Das war sogar wie so ein kleiner Wachkuss von den Saarbrückern, hatte ich das Gefühl, dieses 3-0.
Ja.
Und in der 73. Minute konnten die Zebras noch ins Netz treffen. Es war Kolja Pusch, der mit einem schönen Lupfer, richtig Sonny Kittel-esk, auf Buadus lupfte, der vorher eingewechselt wurde, und der traf mit links ins rechte Eck, halb hoch, richtig schön, auch so Dropkick-mäßig. Und
gekonnt angenommen, stand, und verarbeitet.
Genau, stand es nur noch 3-1, aber das war auf jeden Fall was fürs Auge, ne? Während die Saarbrücker-Tore, die ersten drei, doch eher so Arbeitstore waren.
Ja, das stimmt. Da konnte man wieder mal sehen, dass Aziz Bouadouz eine etwas glamourösere Vergangenheit hat als der MSV im Großen und Ganzen.
Also das würde ich mal...
Als der MSV im Moment, sagen wir es mal so.
Ich wollte gerade sagen, MSV...
Glamouröser als der MSV momentan.
Ja, da hast du recht. Aber vor 10 Jahren haben die auch noch im DFB-Pokalfinale gestanden.
Also ja, das stimmt.
Ganz kleine Brötchenbacken hier. Gut, aber auch da gab es dann erstmal wieder einen kleinen Dämpfer. Julian Günther Schmidt war es wieder, der auf Grimaldi auflegte und der musste wie bei seinem ersten Tor, das Jakob vorbereitete, auch dieses Mal nur einschieben und so stand es in der 78. Minute 4:1.
Ja.
Gegessen, würde man sagen, aber auch da war der Reigen noch nicht beendet.
Nee. Und wieder ein tiefer und ein hoher Ball, wollte ich auch nochmal ganz kurz hier einschieben, von Günther Schmidt, der da Tor den Weg ebnete, sozusagen. Sehr
stark, ja. Auf jeden Fall. Dann kam Orhan Ademi, auch eine sehr schöne Vorlage, wieder auf Buadus, hat den da in der Mitte so durchgesteckt, den Ball in der 80. Minute und Buadus eiskalt, wie man es von ihm gewöhnt ist, in der Manier eines echten Strafraumstürmers zum 4:2 und da keimte wirklich dann wieder so ein bisschen Hoffnung auf, man hat das gesehen in den Augen der Duisburger, die haben gefunkelt, da war noch, da war das Feuer wieder da, würde ich fast sagen. Und das Feuer loderte spätestens in der 87. Minute nämlich wieder, als Moritz Stoppel Kamp einen hohen Ball in den Strafraum schlug, der wurde verlängert von Rolf Fälscher und dann stand Boadus vor dem Tor und legte nochmal in die Mitte zu Ademi und im zweiten Anlauf traf der dann und dann stand es 4:3 und dann wurde es nochmal richtig brenzlig für die Saarbrücker, ne?
Ja, absolut. Da gab es ja sogar nochmal richtig die Chance zum Ausgleich, zum 4:4, die Doppelchance. Die bessere von beiden war ein Seitfallzieher von Boadus. Also, wenn der auch noch reingegangen wäre, dann wäre ich völlig ausgerastet, muss ich sagen. Man muss aber sagen, es wäre ja sogar verdient gewesen in der Zwischenzeit. Also, total. Wie gesagt, die Chancen waren da. Und für den Aufwand, der auch noch betrieben wurde, wäre ein Punkt allemal verdient gewesen, würde ich sagen.
Ja. Aber trotzdem denke ich, ist natürlich extrem bitter, glaube ich, nach dem Spiel. Aber für die Moral der Duisburger wird das trotzdem gut gewesen sein, da noch so nah ranzukommen und auch tatsächlich noch so nah an dem Punktgewinn zu schnuppern, weil das war auf jeden Fall keine Performance, die eines 18. Tabellen 18. würdig ist. Also Duisburg hat richtig, richtig gut gespielt. Und wenn man bedenkt, wie Saarbrücken ja auch dasteht und wie sie spielen, war das echt eine Top-Leistung der Zebras. Und ich glaube, dass sowas auch dann ein Stück weit eine Initialzündung sein kann, dass man dann nächste Woche sagt, komm, letztes Mal hat es nicht sollen sein, aber dieses Mal nehmen wir unsere Motivation mit. Wir können gegen ein Top-Team 3 Tore erzielen und hätten die nicht Daniel Batz, einen der besten Torhüter der Liga im Tor, hätten wir wahrscheinlich noch 2-3 mehr erzielen können. Also volle Kraft voraus dann im nächsten Spiel. Aber hat richtig Spaß gemacht, das anzuschauen und Torfestival erlebt man auch nicht so oft in der dritten Liga, deswegen mich hat's gefreut.
Ja, mich auch. Boadus hat es übrigens genauso gesehen wie du hinterher am Mikrofon, hat auch gesagt, auf so einer Leistung kann man aufbauen. Natürlich schade, dass man da nicht belohnt wurde mit einem Punkt, aber genau so eine Leistung, du sagst es, wird jetzt auch notwendig werden, denn unter der Woche in der dritten Liga steht uns eine englische Woche ins Haus, geht's gegen den 1. FC Magdeburg und da muss man natürlich eigentlich fast wieder so eine Leistung abrufen, damit man da irgendwas Zählbares holen könnte.
Ja. Ja, der SFCM ein bisschen gechoked gegen Havelse gestern. 1:1 nur. Also auch da vielleicht nicht ganz so formstark wie sonst. Also klar, sie haben nicht verloren, aber gegen Havelse ein Punkt auch wesentlich zu wenig. Vielleicht da ja auch eine Chance. Ja,
eigentlich schon.
Für den MSV. Gut, schauen wir auf das zweite Spiel der dritten Liga, das wir uns anschauen möchten.
Ein Konkurrent und, vom MSV.
Ja, wenn man ja, stimmt. Ich dachte, ich habe sogar gedacht, so, was? Waldhof Mannheim, Konkurrent vom MSV. Aber du meinst natürlich den Gegner vom Waldhof, nämlich die Würzburger Kickers. Die mussten zu Hause ran gegen den eben schon erwähnten Waldhof und das Spiel ging 1:2 aus. Ein Ergebnis, das den Spielverlauf so nicht widerspiegelt, oder?
Da hast du recht, ja. Unverdient, also ganz bittere Niederlage für Würzburg. Ich habe das Gefühl, immer wenn wir über Würzburg reden, dann reden wir über so ganz bittere Dinger für Würzburg und auch dieses Mal war es so.
So das Hansa der dritten Liga.
Ja, und letztes Jahr waren sie ja auch das Hansa der zweiten Liga. Also vielleicht, klebt denen einfach das Pech an den Händen und an den Füßen
vor allem. Hast du Scheiße am Schuh. Ne?
Ja, und das, obwohl sie sich ja sogar noch verstärkt haben. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Marvin Stefaniak haben sie ja geholt und auch André Becker ausgeliehen von Jahn Regensburg. Also Leute. Peter Kurzweg auch noch, der Rückkehrer, genau. Der hat ja damals auch schon in der zweiten Liga bei Würzburg gespielt.
Genau.
Also Verstärkung. Ja,
Stefaniak, also habe ich auch echt aufgehorcht, weil ja. ich habe ihn immer noch im Kopf mit seiner Dresden-Saison. Das ist natürlich jetzt auch schon ewig her und er konnte sich halt nicht wirklich durchsetzen in der Bundesliga. Aber auf jeden Fall jemand, der gezeigt hat, dass er absolute Klasse hat und seine Standards und seine Übersicht unvergleichlich in der dritten Liga. Und somit hat Würzburg jetzt einfach mal so einen der kreativsten und wohl besten offensiven Mittelfeldspieler in ihren Reihen und kann da auf jeden Fall drauf aufbauen.
Ja, ja, zumindest vom Potenzial her, das stimmt. Also technisch, ja. Und wie gesagt, vom Potenzial her einfach ein feines Füßchen, was er da hat. Und er sollte ja auch einer der entscheidenden Akteure in der Wendung dieses Spiels werden. Er hatte nämlich am Ende eine Riesenchance auf den auf die zwischenzeitliche Führung sogar. Da hätten sie in Führung gehen können beim Stande von 1:1. Ziemlich zentral aus Rücklage, hat aber komplett verzogen übers Tor. Das musste eigentlich ein Tor sein.
Symptomatisch wirklich für die komplette Würzburger Leistung. Also extrem gut gespielt, Chancen kreiert und einfach wieder das Ganze nicht nützen können. Und können wir das Spiel ja mal von Anfang an aufrollen. In der zweiten Minute hätte es nämlich fast schon einen Dämpfer gegeben für die Kickers. Es war eine schöne Kombination von Donkor, Schnatterer und Martinovic. Am Ende stand Pascal Sohm frei vor dem Tor und schob den Ball zum vermeintlichen 0:1 ein. Wurde zurückgepfiffen, angebliches Abseits. Hm. Wenn ich ehrlich bin, das habe ich nicht so gesehen.
Also habe ich auch nicht gesehen.
Weder Martinovic noch Sohm standen für mich im Abseits. Das war großartig rausgespielt. Und wie gesagt, ihr wisst es selber, liebe HörerInnen, wenn man die dritte Liga schaut, da gibt es immer nicht so viele Videokameras wie in der zweiten Liga, geschweige denn den Videobeweis. Aber da, bei der Situation, hat man doch durchaus gesehen eigentlich, dass Kraulich da noch vor Sohm in Richtung Tor stand, finde ich.
Hm, ja, und Sohm hat sich ja auch sehr vehement beschwert, wie man sehen konnte. Also er dachte sich da auch, dass er zu Unrecht den Ball und das Tor abgepfiffen bekam.
Ja.
Aber
Gott sei Dank,
zählte
nicht. Hat er es in der 40. Minute dann geregelt.
Ja, stimmt.
Sorry. Erzähl gerne, wie du das Tor gesehen hast, ja.
Ja, ich habe es mit Freude verfolgt. War nämlich auch schön anzusehen. Boyamba, Sololauf, hat das Tor eingeleitet und gab dann durch zu Kostli. Und der hat dann per Flanke Sohm am zweiten Pfosten gesucht und gefunden und er stand richtig. Sohm, ja auch von uns letzte Woche schon angesprochen, als einer der interessanten Wintertransfers in der dritten Liga, da hat er schon direkt getroffen.
Ja, erstes Tor im zweiten Spiel. Guter Einstand und nichts von seinen Torjägerqualitäten für Liga 3 eingebüßt, das hat man gesehen. Wurde auch noch im Laufe des Spiels ein paar Mal gesucht, da ja eher generell unglückliche Abschlüsse der Mannheimer, beziehungsweise keine Abschlüsse mehr. Aber auf jeden Fall sehr präsent und wie gesagt, wird gut komplimentiert dort von Libo und Martinovic. Sicherlich ein extrem starker Sturm. Man muss aber sagen, dass nach der 40. Minute und auch davor die Würzburger Kickers, Verzeihung an alle Bayern, das Spiel dominierten und wirklich tolle Chancen rausgespielt haben. Manchmal sah das alles so ein bisschen holprig aus. Es ist wahrscheinlich auch einfach die Unsicherheit, die da mitschwingt. Wir dürfen nicht vergessen, die Kickers sind erst vergangenes Jahr abgestiegen. Vergangene Saison. Ach nee, jetzt ist ja auch vergangenes Jahr. Gott sei Dank. Wir haben ja schon das neue Jahr.
Ja, beides richtig.
Und ich glaube, dass einfach der Druck auch extrem hoch ist und deswegen vielleicht auch dann die einfachsten Dinger manchmal nicht ins Tor fallen. Trotzdem war es soweit, in der 69. Minute nach einer Flanke von Kopacz kam in der Mitte Saliu Sané an den Ball. Der scheiterte an Königsmann, der übrigens überragend hielt, auch die anderen vergebenen Chancen von den Kickers meistens am Ende an Königsmann gescheitert. Aber in dem Fall war es dann Robert Herrmann, der den abgeprallten Ball von Königsmann über die Linie drücken konnte und so stand es 1:1 für die Kickers und die machten mit ihrem Offensivfeuerwerk dann eigentlich direkt weiter.
Ja. Das stimmt. Du hast gesagt, über die Linie drücken, besser gesagt unter die Latte gedroschen fast aus kurzer Distanz. Es sah fast so ein bisschen aus, als ob er den auch noch verzieht, als ob der irgendwie rüber geht oder an die Latte. Ich weiß nicht, ob das so gewollt war. Da standen natürlich auch noch zwei Waldhöfer auf der Linie, aber am Ende ist er drin und da wird er sicherlich, werden ihm auch Steine vom Herzen gefallen sein. Was man noch erwähnen kann, Das vielleicht so ein bisschen ausgleichende Gerechtigkeit, so kann man es vielleicht bewerten, in der ersten Hälfte. Da wurde nämlich noch Tobias Kraulich umgerissen von Wagner. Kann man meiner Meinung nach auch als Elfmeter vielleicht mal pfeifen. Hat der Schiedsrichter aber auch nicht gepfiffen. Wie gesagt, vielleicht da so Thema zweite Minute und das abgepfiffene Sohm-Tor. Ja, aber gut, ich meine, so war es dann, der Ausgleich. Vorher kann man noch sagen, Pfosten, Kurzweg, der hatte auch noch eine Riesenchance. Ließ da so ein bisschen wie Arjen Robben zwei Gegenspieler stehen, zog in die Mitte und hat
gewagter
ihn dann
Vergleich.
Ans, ja, das wird er gerne hören, und hat den Ball dann an den Pfosten geschossen. Ja, aber danach, wie gesagt, der Ausgleich.
Genau, dann die Chance von Stefaniak, die du auch schon besprochen hast, war zu diesem Zeitpunkt auch tatsächlich eine von vielen, weil Würzburg wirklich Druck machte, aber in der 90. Minute kam es, wie es kommen musste, um mal wieder diese göttliche Phrase hier zu bemühen. Freistoß, Marc Schnatterer, Kostli kommt rechts an der Strafraumkante an den Ball, legt ihn rein. Rossi Pal köpft an die Latte und dann kommt der Ball irgendwie zu Fridolin Wagner und der stochert den Ball nun wirklich rein.
Ja.
Und 1-2 kurz danach, Abpfiff und was für eine bittere Pille für die Würzburger.
Ja, da kann man wieder mal mitfühlen mit den Leuten in Würzburg und mit den Spielern vor allem, die da wirklich hängende Schultern und lange Gesichter machten, zu Recht. Ja, also
unverdient. Für Dani Schwarz tut es mir auch leid, besonders. Ja. Der ist auch sehr engagiert an der Seitenlinie und stellt ja auch augenscheinlich seine Mannschaft richtig ein. Also die machen das Spiel gegen eine Mannschaft wie den Waldhof, der wirklich oben mitspielt und auch überzeugt diese Saison. Und dann einfach durch einfaches Pech zu verlieren und halt durch Chancen, die nicht genutzt werden, ist immer die blödmöglichste Weise, nach Hause zu gehen.
Ja, total. Ja, für Würzburg geht's jetzt weiter am Dienstag in Osnabrück. Also vielleicht wenigstens da mal wieder ein Erfolgserlebnis. Zuletzt gab's ja wirklich Niederlage um Niederlage in der Liga. Der letzte Punktgewinn datiert noch von Mitte Dezember, ein 2-2 gegen Zwickau. Davor auch ein Unentschieden. Also der letzte Sieg ist auch schon ein bisschen länger her. Da kann man den Jungs aus Franken nur die Daumen drücken, dass es mal wieder was wird mit einem Erfolgserlebnis.
Ja, der Waldhof hingegen jetzt wieder ganz gut dastehend, hatten ja gegen Magdeburg und Dortmund 2 verloren. Letzte Woche ja dieses Wahnsinnstor von Emanuel Ferrei. Weiß nicht, ob du es gesehen hast. Geisteskrank. absolut wild. Und Würzburger müssen gegen Viktoria Köln antreten. Die haben ja auch Rückenwind, nachdem sie 5-2 gegen Fair gewonnen haben. Aber sicherlich auch eine machbare Aufgabe für Königsmann und seine Jungs. Und ja, weiterhin auf jeden Fall ein heißes Eisen um den Aufstieg, wie du es schon vor der Saison gesagt hattest. Also spannende Sache, nur 2 Punkte hinter Kaiserslautern und BTSV, die auf Platz 2 und 3 stehen. Wird richtig spannend. Ich habe Bock auf die englische Woche.
Ja, das geht mir genauso. Ja, keine englische Woche gibt's in der zweiten Liga. Die hat sogar am kommenden Wochenende spielfrei. Eine in Anführungszeichen Länderspielpause ist da nochmal eingeplant worden vom internationalen Spielkalender. Aber nicht für die deutsche Nationalmannschaft zum Beispiel. In Europa keine Länderspiele, aber in Südamerika und Asien sind wohl Länderspiele. Deshalb ein paar Jungs auf Reisen. Dieses Wochenende wurde nochmal Fußball gespielt in der zweiten Liga. Und natürlich am Freitag gab es mal wieder eine berühmt-berüchtigte Partie, das Stadtderby in Hamburg. HSV gegen St. Pauli.
Die Stadt hat wieder gebrannt, ne? Hast gemerkt?
Ja, habe ich gemerkt, ja. Hast du es live gesehen?
Nee, ich konnte am Freitag gar nicht. Ich weiß gar nicht mehr, was war denn am Freitag? Irgendwie hatte ich gar keine Zeit. Also ich weiß auch nicht mehr genau, was ich gemacht habe, aber...
Du bist ja auch ein viel beschäftigter Mann, das muss man ja auch mal sagen.
Ja, genau, also. das muss man sagen, ich hatte keine Zeit. Am Tag danach war der Geburtstag von meiner Oma, liebe Grüße an der Stelle. Vielleicht habe ich mich Freitag einfach schon mental darauf vorbereitet.
Ja.
Das ist ja der Klassiker, so immer so, das ist ja, sollte ja jeder wissen, bevor man eingeladen ist bei einer Oma zum Geburtstag, immer 2 Tage fasten, damit man dann ordentlich
da ist
reinhauen
was
kann. Ja.
Ja. Ja, ich habe es tatsächlich live geschaut und war, ich war nicht überrascht, das ist das falsche Wort, aber ich war ja beeindruckt, dass der HSV von Beginn an das Tempo eigentlich vorgab gegen St. Pauli zu Hause. Gab schon die erste dicke Chance in der 10. Minute durch Muheim, den ja Außenverteidiger, der ja durch die Leibold-Verletzung sich da jetzt festgespielt hat, ist ja eigentlich auch die einzige Personalie, die man da aufstellen kann auf dieser Position, im Angesicht der derzeitigen personellen Lage. Ja. Und genau, hat verzogen drüber, war aber noch abgefälscht. Richtig strammer Schuss. Ja, und keine, nicht ganz 10 Minuten später, in der 19. Minute, da gab es die nächste große Chance für den HSV. Eckball, diesmal hat Bakary Jatta da knapp verpasst. Da hätte es schon 1-0 stehen können und wäre auch verdient gewesen zu diesem Zeitpunkt.
Ja, das habe ich auch in der Zusammenfassung so gesehen. Der HSV deutlich besser in der Anfangsphase, wahrscheinlich auch natürlich mit den heimischen Fans, die ja zum Teil noch im Stadion waren, top motiviert, seit 2001, um das hier nochmal zu erwähnen, nicht gewonnen, das Stadtderby nicht für sich entscheiden können, da ist natürlich auch...
Zu Hause.
Ja, ne? Genau, zu Hause. Nach wie vor, glaube ich, einfach viel Wille da, das drum zu biegen und ja, St. Pauli vielleicht auch einfach noch diesen harten Fight gegen Dortmund in den Knochen, wobei man natürlich sagen muss, dass HSV auch noch sogar über die Verlängerung gehen musste in seinem DFB-Pokalspiel. Hast du es gesehen, als Pauli gegen Dortmund gespielt hat, war ein großes Transparent am Ende, wurde ausgerollt, wo drauf stand, Stadtmeister bleiben.
Nee, habe ich nicht gesehen, ja.
Leider nicht geklappt, ne? Ja. Aber, ja, verdient am Ende, aber wir können ja erstmal chronologisch fortfahren, nämlich mit dem 0-1, du hast die HSV-Chancen schon beschrieben, da gab es einige von in der Anfangsphase, aber in der 30. Minute war es dann St. Pauli, gefühlt mit der ersten Möglichkeit, die Führung erzielten. Das war ein Freistoß, ausgeführt von Smith, der landete auf dem Kopf von Amenido und der, brachte den Ball sehr gut rein. Meffert hatte da sich so ein bisschen verschätzt, sodass Amenido frei zum Kopfball kommen könnte. Und ja, der landete direkt vor der rechten Torecke. Und da stand natürlich, wie soll es anders sein, Guido Nationale, Guido Burgstaller. Und drückte das Ding über die Torlinie. Und wenn ich als Zusammenfassungsgucker ehrlich bin, muss ich sagen, das war doch zu dem Zeitpunkt total unverdient, oder nicht?
Ja, es kam ein bisschen überraschend. In jedem Fall, Pauli machte zu dem Zeitpunkt nicht wirklich den Eindruck, als würden sie hier so bald ein Tor machen. Ja, aber sowas, irgendwie passt das, finde ich, zu so einem Spiel, vor allem zu so einem Derby. Und es wurde ja sogar auch zum noch
HSV auch
geprüft, ja. Kann man auch vielleicht so sagen, das stimmt. Es wurde auch noch geprüft, das Tor. Der VAR hat sich da eingeschaltet, weil ein mögliches Handspiel untersucht wurde von Burgstaller. Wurde aber durchgewunken, der Treffer. Und meiner Meinung nach auch zu Recht. Und der VAR, der schaltete sich kurze Zeit später schon wieder ein, weil nämlich Olsson nach einem Kontakt mit Alidu da zu Fall gegangen war im HSV-Strafraum. Auch hier hat der VAR dann aber nach kurzem Check entschieden, das war alles in Ordnung, zu wenig für einen Elfmeter. Auch hier meiner Meinung nach die richtige Entscheidung gewesen. Der HSV drückte aber nochmal richtig aufs Tempo und das in der ersten Halbzeit. Kurz vor der Halbzeit hatte Vuskovic noch eine Riesenchance. Jatta und Glatzel hatten auch noch kleinere Gelegenheiten. Also der Ausgleich wäre auch schon mit dem Halbzeitpfiff mehr als verdient gewesen.
Mhm.
Also Fazit, erste Halbzeit, Spielstand passte nicht so wirklich zum Spielverlauf, aber dann in der 58. Minute, da gab es endlich das verdiente 1-1. Mike Schonlau, wie ich ihn ja nennen darf.
Iron Mike Schonlau.
Iron Mike Schonlau. Sebastian Schonlau heißt er natürlich. Yeah. Da auch nach einem Eckball von Sonny Kittel per Kopf zur Stelle gewesen. Der verdiente Ausgleich.
Wer sonst?
Brachen alle Dämme beim Jubel.
Ja, zu Recht. Bei dir wahrscheinlich auch in der WG, ne? Dein Mitbewohner ist doch großer HSV-Fan. Der ist bestimmt ordentlich abgegangen dabei.
Ja.
LG an dieser Stelle.
Ja, Grüße. Wie immer.
Aber Ja, völlig verdient. Auf jeden Fall für den HSV. Gute Leistung, muss man auch sagen. Trotz aller Sympathien oder Abneigung. Absolut verdient zu diesem Zeitpunkt. Und wieder einmal Sonny Kittel, wirklich egal ob nach einem Standard oder aus dem Spiel heraus. Er ist einfach der Vorlagen-King dieser Liga. Das, was Baris Artek in Liga 3 macht, macht Kittel in Liga 2. Absoluter Wahnsinn, wie der spielt. Jetzt auch schon seit echt geraumer Zeit ganz stark. Ja. Und 12 Minuten später war es natürlich auch Sonny Kittel, der den Ball auflegte für das 2:1. Es war ein sehr schöner Chipball. Ich habe vorhin schon gesagt, ähnlich so wie der von Kolja Pusch auf Buadus, spielte Kittel ihn auf Bakary Yatta, der ja eigentlich nicht für seine Abschlussstärke bekannt ist, aber in ja, dem
das
Fall...
Dachte ich auch.
Ja, wirklich beeindruckend das Ding reingeknallt hat, auch direkt ja. aus dem Lauf, mit dem Erstkontakt unten in die Ecke rein, beziehungsweise über Vasil rüber und dann links in der Ecke eingeschlagen. In der 70. Minute war das richtig, richtig stark, ne?
Auf jeden Fall. Dem ist nichts hinzuzufügen. Sehr starkes Finish von Yatta und der 10. Assist von Kittel, wow. Also auch das Ligaspitze. Wirklich ganz stark, war ja auch in der 11. der Hinrunde bei uns zu finden. Zu Recht mal wieder eine starke Saison von ihm.
Ja,
ja. Danach St. Pauli, sogar St. Ja, Pauli wirklich, genau, hat gemerkt, welches Stündlein geschlagen hatte. Sie müssen auf jeden Fall aufwachen, um da nochmal was Zählbares zu holen. Gesagt, getan, Burgstaller, der hatte nochmal, wie sollte es anders sein, eine dicke Chance, hat aber liegen gelassen, kennt man gar nicht so von ihm. Und ganz am Ende auch sogar nochmal Ditgen, traf den Ball nicht so richtig nach einem Ball von außen. Ja, hat er versucht, so per Dropkick zu nehmen, hat aber nicht richtig...
Stimmt,
ja. Kraft hinter den Ball bekommen und dann kam da nur so ein halbgares Schüsschen bei rum in der Nachspielzeit. Ja, am Ende sollte es nicht sein. St. Paulis kleine Durststrecke, kann man ja fast schon sagen, in der Liga oder kleine Dämpfer setzen sich fort. Man ist ja auch jetzt nicht mehr Tabellenführer, sondern nur noch Tabellenzweiter. Genau. Darmstadt 98 hat übernommen.
Wolken ziehen auf am Millerntor und das liegt nicht an der Kneipe, die da abgebrannt ist letzte Woche, sondern wirklich an der sportlichen Leistung, die in der Liga zumindest ein bisschen auf der Strecke bleibt. Die letzten vier Spiele, kein Sieg, 2 Niederlagen, 2 Unentschieden. Das ist wirklich nicht gut und da muss Timo Schulz sich ganz schnell was ausdenken, damit das besser wird, weil auch von unten warten Werder Bremen und Schalke 04 jeweils 2 und 3 Punkte entfernt, Darmstadt jetzt vor St. Pauli mit 2 Punkten. Also es ist extrem eng da oben und ja, St. Pauli
ja, auch
muss
der
aufpassen.
HSV selbst genau, ist ja auch in lauer Stellung.
Ja, auch nur 3 Punkte Unterschied. Genau, ja. Dann Heidenheim, Nürnberg ist auch noch immer weiter im Kreis. Also es ist extrem eng und da darfst du dir eigentlich so eine Durststrecke, wie St. Pauli sie gerade hat, nicht erlauben. Schon gar nicht, wenn sie jetzt andauern sollte. Also
ja.
Für uns ist es cool, weil es wird spannend und wir sind emotional natürlich nicht da oben an der Tabellenspitze involviert. Also perfekt.
Zum Glück. Aber wir sind lieber im Abstiegskampf gebunden.
Genau. Für jeden, der es mit St. Pauli hält, glaube ich, dem stottern jetzt so ein bisschen auch die Knie, weil es ist ja noch einiges an Zeit zu gehen in der Saison. Und wir wissen ja, dass es durchaus 2 Gesichter geben kann von St. Pauli. Und hoffen wir mal bloß, dass es jetzt nicht so wird wie im letzten Jahr, umgekehrt.
Ja, stimmt. Ja, das ist natürlich die Gefahr bei St. Pauli. Nach der Pause am Wochenende geht es für St. Pauli übrigens gegen den SC Paderborn. Und seit dem Wochenende weiß man auch, spätestens auch in Hamburg bei St. Pauli, dass man sich da auch wieder hüten muss. Paderborn nämlich wirklich immer ein Feuerwerk, wenn man Paderborn-Spiele schaut. Da geht es immer richtig rund. So auch gegen Werder Bremen an diesem Wochenende. 3:4, das nächste Hammerspiel, was wir hier besprechen müssen. Wirklich ein Wahnsinnsspiel, um das mal vorwegzunehmen.
Ja,
irre Tore, ein Tor schöner als das andere, dann noch abgepfiffene Tore, die genauso schön war. Unglaublich. Da konnte man echt, musste man wirklich durchatmen, minütlich.
Ja, das Beste kommt zum Schluss. Wir haben uns das Spiel extra für das Ende der Folge aufbewahrt, weil das war wirklich der Hammer. Da weiß man wieder, warum man diese Ligen guckt und warum man diesen Podcast macht, weil was für ein krankes Spiel. Also es hat einfach nur Spaß gemacht. Und es ging auch schon direkt früh los mit einem Elfmeter für Paderborn. Eigentlich gab es einen Freistoß und der Ball wurde geklärt, aber beim Klären stolperte, würde ich mal sagen, Toprak in Michel so ein bisschen rein, in Sven Michel, der da sich versuchte, durch den Strafraum durchzuquirlen. Und das Ganze wurde als Elfmeter gewertet. Harte Entscheidung, die aber vertretbar ist, finde ich.
Mhm. Ja, habe ich genauso gesehen. Und eigentlich waren es ja sogar zwei Elfmeter, die da gegeben wurden, weil nämlich erstmal Michel dann auch angetreten ist und im ersten Versuch verschossen hatte. Pavlenka im Tor hatte den Elfmeter gehalten, aber, und sowas wird wirklich an einem Wochenende viermal laufen gelassen und einmal nicht, und dieser eine Fall, der traf hier zu. Friedel war es, der, glaube ich, zu früh eingelaufen war, auch so ein bisschen reingestolpert oder weggerutscht. Eigentlich wollte er, glaube ich, gar nicht so früh dann in den Strafraum betreten. Half aber alles nix, zurückgepfiffen. Und diesmal trat nicht Sven Michel an, sondern Neuzugang Florent Muslia, und der war sicherer. 1-0, eiskalt vollendet. Hast du das auch so gesehen mit dem Elfmeter?
Ja, erstmal muss ich sagen, Friedel, also es war eine Nuance, wirklich, es war wahrscheinlich nicht, also eine halbe Sekunde vorher fängt er halt ein, sich da in den Strafraum reinzuwerfen, und war ja am Ende auch der Spieler, der, glaube ich, dann vor Michel klären konnte, der den Nachschuss sonst gehabt hätte. Aber ja, das ist wirklich eine Sache, die nicht oft gegeben wird. Weißt du, es ist genauso wie wenn der Torwart sich eine Millisekunde vorher von der Linie bewegt. Ja, das wird ja auch gerne mal zurückgepfiffen, aber genauso oft auch nicht.
Ja.
Ist, glaube ich, immer so ein bisschen Ermessensspielraum. In dem Fall hat sich Köln wahrscheinlich gemeldet. Und wie gesagt, es ist zu früh, auch wenn es wirklich nur minimal ist. Und deswegen kann man sich aber nicht beschweren. Was mich so ein bisschen gewundert hat, was ich gar nicht wusste, da wurde ich auch wieder aufgeklärt durch den Spielverlauf, dass bei einem Elfmeter, der wiederholt werden muss, einfach nochmal der Schütze gewechselt werden kann. Weil eigentlich habe ich mir gedacht, okay, die Situation, die stattgefunden hat, die muss so wiederholt werden. Also wäre jetzt so meine Logik, weißt du?
Ja, ja, da hast du recht, stimmt.
Aber dass einfach nochmal gesagt werden konnte, oh, der nicht gezählt hat, den Schützen, der hätte ihn ja nicht reingemacht, deswegen wechseln wir jetzt mal schnell, und dann kommt Musia und macht ihn rein. Wusste ich gar nicht, dass das möglich ist. Also,
nee.
Weiß ich nicht, hast du das gewusst?
Nee, habe ich auch nicht gewusst.
Und du bist ja sonst das wandelnde Regelwerk. Also ist mir irgendwie so ein bisschen aufgestoßen. Hat ein Geschmäckle verursacht.
Ja.
Aber gut, am Ende ist es egal. Muslia sicher verwandelt. Guter Einstand. Auf jeden Fall jetzt, kann man auch schon sagen, nach den ersten Spielen für den SCP. Kam ja als Neuzugang im Winter und macht da richtig Wirbel. Und gefiel mir auf jeden Fall sehr gut.
Ja, das habe ich genauso gesehen. Auch er trat später nochmal in Erscheinung, aber der Reihe nach. Was als nächstes passierte, das war 10 Minuten vor dem Halbzeitpfiff. Marvin Ducksch mit dem 1:1 gegen Schuster, Correa und Hünemeyer hat er sich da im Strafraum durchgeschlängelt. Auch wieder nach einem hohen, langen Ball. Bittencourt hat ihn geschlagen, wurde da auch noch draufgehalten auf seinen Fuß, aber Vorteil, lief weiter, und dann landete der Ball eben bei Ducksch, und da hat er nun mal auch seine Qualitäten, muss man sagen, im Strafraum. Ja. Da ist der Junge wirklich ganz, ganz stark in der zweiten Liga allemal, und überlegt ins kurze Eck, dann auch noch abgeschlossen, also kann man auch mal wieder den Hut ziehen vor Marvin Ducksch.
In der Situation sah die Abwehr wirklich, wirklich schlecht aus. Ich weiß nicht, die schienen irgendwie Angst vor dem Ball zu haben. Genauso wie ihr Trainer Angst vor der Impfe hat. Ja, genau. War das echt irgendwie nicht wirklich dolle. Und aber auch verdient, weil es war ein offenes Spiel. Es gab Chancen auf beiden Seiten. Und wie gesagt, Ducksch im Moment in bestechender Form macht das natürlich sehr, sehr schick. 3 Minuten später stand es aber dann wieder 2:1. Paderborn konnte wieder in Führung gehen, und es war die Neuzugang-Connection. Philipp Clement ist auch ein alter Bekannter da in der Benteler Arena auf Muslia. Und der mit dem ersten Traumtor, würde ich fast sagen, schön geschlänzt aus dem Strafraum. Er ist da selber in den Strafraum reingedribbelt und dann so von der rechten Seite kurz hinter der Strafraumgrenze im Strafraum dann abgezogen und oben rechts das Ding reingecurled. Und ja.
Mit solchen Kurven bekommst du mich, ne? Also mit solchen Kurven, die kann ich mir nicht oft genug anschauen. Besser als alle anderen Kurven auf dieser Welt.
Ja, okay. Ja. Ich gehe an alle Ex-Freundinnen von dir.
Ja, nein, aber so eine Kurve da in diesem Schuss zum Verlieben, ehrlich. Und mit Recht hast du es hier als erstes Traumtor betitelt, ja.
Ja. Das 3:1, ja. Was folgte, war aber auch eins. Gerne du dieses Mal mit deinen Worten beschreiben.
Da sind wir ja schon in der zweiten Halbzeit, 58. Ja. Minute. Genau, diesmal Platte, der Torschütze gewesen zum 3:1. Und auch hier, beziehungsweise nicht auch hier, sondern hier, sah es so aus, oder sah es nicht unbedingt nach diesem Tor aus, weil er einfach aus dem Mittelfeld mal abgezogen hat. Hat anscheinend gesehen, dass Pavlenka etwas weiter draußen steht, hat einfach mal draufgehalten und irgendwie geht der Ball auch rein. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, da fehlten mir die Worte. Also da dachte ich auch schon, was ist denn jetzt hier los? Endgültig, war es jetzt ein irres Spiel. Pavlenka wirft für mich auch ein bisschen Fragezeichen aus. Mhm. Sah für mich so aus, als ob er den Ball noch bekommen kann. Sah natürlich auch gar nicht gut aus bei diesem Tor und bei diesem Schuss. Hat am Ende so ein bisschen resigniert. War selber wahrscheinlich auch völlig auf dem falschen Fuß erwischt. Natürlich super frech von Platte, dass er das einfach versucht und dann auch noch Erfolg hat mit diesem Schuss.
Ja, ich glaube, Platte hat sich Pantovic angeschaut von Bochum, weil der hat ja auch schon zweimal aus so Sonderentfernung getroffen. 42 Meter waren es genau. Und Pavlenka, du hast es schon angesprochen, war wirklich Licht und Schatten in diesem Spiel. Nachher gibt es auch noch Zeitpunkte, wo er zu loben ist, aber in der Situation tatsächlich ziemlich unglücklich. Die Trauer war aber nur kurz, denn ein Minütchen später war es Romano Schmid mit dem nächsten Traumtor. Es war so eine Art Dropkick. Nach der Ecke kam der Ball zu Romano Schmid raus, geköpft, und der aus zentraler Position vor der Strafraumkante zog einfach mal ab und verlud den Torwarthut, und es stand wieder 3:2. Da, weißt du, da konnte man gar nicht richtig durchatmen. Es stand schon wieder 3:2. Also auch irres Ding von Romano Schmid, aber passt zu diesem geilen Fußballspiel.
Ja, auch nicht von schlechten Eltern. Dieser Schuss und dieses Tor, schön anzusehen. Und völlig richtig. Man konnte wirklich gar nicht durchatmen. 7 Minuten später dann sogar der Ausgleich durch Niklas Füllkrug. Diesmal muss man hier Muslia ein bisschen kritisieren, weil er nämlich im Vorfeld der Entstehung dieses Werderaner-Tor, hat er den Ball vertändelt, als Paderborn noch den Ball hatte. Und Füllkrug, muss man allerdings auch sagen, da im Duell mit Hünemeier hat er Hünemeier einfach mal Würstchen holen geschickt. Der grätscht völlig ins Leere mit einer simplen Körpertäuschung. Bisschen Slapstick, aber natürlich auch gut gemacht von Füllkrug. Und dann auch ins lange Eck geschossen. Bärenstarker Abschluss, und man muss wirklich sagen, der Sturm langsam on fire bei Werder.
Ja, die hässlichen Vögel haben gespielt wie hungrige Adler. Also für mich haben Duxch und Füllkrug auch echt jetzt mittlerweile Pfeiffer und Tietz als bestes Sturmduo abgelöst. Also krass, was die echt für eine Formstärke entwickelt haben. Lange Zeit hat es nicht funktioniert, jetzt ist der Knoten geplatzt. Echt richtig stark.
Ja, Füllkrug auch schon mit 8 Toren und 6 Assists habe ich hier gerade vor mir. Also wirklich nicht schlecht. Duxch mit 11 und 7 Assists.
Boah, läuft.
Ja.
Läuft. Dann kam für mich das zweitschönste Tor des Spiels, nämlich, dass das nicht gezählt hat. Es wäre das 4:3 für den SC Paderborn gewesen, Felix Platte. Was für ein Wahnsinnsding, auch Dropkick abgezogen aus, lass mich lügen, 20 Metern. Keine Chance für Pavlenka, reingeschweißt, wenn man das mal so sagen kann. Aber nachträglich zurückgepfiffen, weil er vorher Ömer Toprak gefoult hat. Und es war wieder so ein kleines Gehakel, so ein kleines Gedrücke, aber das kann man auch laufen lassen, würde ich an der Stelle sagen.
Ja, ist so eine 50-50-Sache vielleicht. Ja, das stimmt. Aber natürlich klar, dass so ein Schuss auch wieder reingeht, wie auch nicht in diesem Spiel. Wirklich jeder Schuss, der einigermaßen Richtung Tor flog, der ging irgendwie auch rein, ja. Und,
Remember his name, Felix Platte. Ich habe schon 2017 gesagt.
Ja.
Ich hoffe immer noch auf seinen Durchbruch.
Ja, nach seinem Lattentreffer gegen Real Madrid für Schalke.
Das war ja noch, vorher. Nee, ich habe 2017, als wir, ich hoffe, du erinnerst dich daran, im Auslandssemester saßen und uns über damals Darmstadt, glaube ich, ein Darmstadt-Spiel guckten und Platte da auch gespielt hat, da habe ich's gecallt, dass das noch ein ganz großer wird.
Das, da wurde, das ich auch, ein ganz großer.
Wurde ich auch permanent noch nachträglich auf, von dir darauf angesprochen, dass das ja nicht unbedingt so trifft. Aber wer weiß, kann noch kommen. So alt ist er auch noch nicht.
Ja. Nee, das stimmt. So alt ist er auch noch nicht. 25. Ja, vielleicht kommt da noch die glorreiche Bundesliga-Karriere. Ja, übrigens auch hier mir mal wieder aufgefallen, weil ja auch hier schon mal vorsichtshalber die Tormusik einfach mal eingespielt wurde von den Scheunenrockern. Die Heide, Heide brennt.
Die Heide brennt.
Also wirklich selten nervig, muss ich ehrlich sagen, diese Tormusik.
Ja, nicht jeder kann ein Olilien als Tormusik haben. Also
nee,
muss auch ist solche,
aber auf einem Level, finde ich.
Gibt solche und solche. Ja, aber Olilien ist ja geil. Ich weiß gar nicht, was du hier willst.
Ja, es kommt immer auf den Standpunkt an, ne?
Wenn du da als kultig. Gegner irgendwie,
ja klar, wenn du als Gegner aber da fünfmal diese Torhymne hören musst, ne, weil die Heimmannschaft dauernd trifft, dann natürlich bitter. Aber ja, der Kultfaktor ist natürlich gegeben.
Ja, true.
Ja. Ja, auf der anderen Seite gab es natürlich auch noch ein Tor, was nicht gegeben wurde und schon wieder so ein Traumschlenzer-Tor. Marvin Ducksch stand da mit der Fußspitze ganz knapp im Abseits. Auch hier, da muss man wirklich die Lupe rausholen. Ja, musste da auch noch so halb getröstet werden von Füllkrug. Ducksch hatte ja aber schon seinen Treffer, wird es wahrscheinlich verschmerzen können. Und bisschen Ironie des Schicksals vielleicht, dass es dann in der 86. Minute ein Kacktor war, was das Spiel entschieden hat. Also nicht besonders schön, im Gegensatz zu allem anderen, was hier passiert ist in diesem Spiel. 3-4, Ömer Toprak nach einer Ecke per Oberschenkel über die Linie gemogelt, diesen Ball.
Ja, wo ist Huta hingeflogen, frage ich mich.
Ja, stimmt.
Da sah er überhaupt völlig nicht gut aus. Wirklich, flog direkt vor Toprak unter den Ball hindurch. Und der, ja, glaube ich, auch mit mehr Glück als Verstand macht dann das entscheidende Tor. Ja, ein Spiel, das nicht unbedingt einen Sieger verdient hätte, weil beide Mannschaften so großartig waren, wurde am Ende dann doch von Werder entschieden. Passt auch einfach so ein bisschen zu dem Groove, in dem die Bremer gerade sind, unter Ole Werner. Mhm. Aber ja, du hast recht. Es war dem Spielende eigentlich nicht würdig, dass es mit so einem Tor endete. Aber trotzdem, Wahnsinnsspiel. 16 Schüsse von Paderborn, 21 von Werder Bremen. Also selten so ein Schützenfest gesehen.
Ja, da war wirklich allerhand drin. Aber irgendwie für mich auch vielleicht ein bisschen erwartbar. Also Paderborn ist immer Spektakel, Werder momentan unter Ole Werner sowieso, also vor allem offensiv. Beides Teams, die viele Tore machen. Also ja, da ist das fast die logische Konsequenz. Aber so ein Feuerwerk hätte man, glaube ich, dann doch nicht erwartet.
Ja, Werder jetzt hier wirklich, wenn man sich die Tabelle anguckt, 5 grüne Häkchen, 5 Siege aus den 5 letzten Spielen. Krank. Also, wer hätte das gedacht, nach diesem ganzen Gestruggle da unter Anfang und dann dieser scheiß Impfpass-Affäre und ja, die Mannschaft hat sich gefangen. Die Qualität, die schon immer da war, kommt jetzt zum Tragen. Werder Bremen, das heißeste Team der Liga für mich im Moment und auch natürlich klarer Kandidat für den Aufstieg.
Ja, mittlerweile sieht das wirklich richtig gut aus. Hast du richtig erkannt, ja. Und wie gesagt, Bremen, Schalke, HSV, alle in Lauerstellung, die Großen da auf 3, 4, 5. Das wird sicherlich in den kommenden Wochen genauso eng bleiben, kann ich mir vorstellen.
Ja, richtig hart, dass wir jetzt verzichten müssen nächstes Wochenende auf die zweite Liga. Du hast es gesagt, Länderspielpause. Und das Schlimmste ist, wir spielen ja nicht mal. Wir müssen ja wirklich dann, was sollen wir denn gucken? Wenn nicht mal Deutschland spielt und keine zweite Liga.
Afrika Cup.
Ja. Müssen wir gucken. Afrika Cup und dritte Liga gucken wir dann.
Ja, genau. Dritte Liga natürlich, klar. Das machen wir ja gerne. Aber ja, klar. Da ist man schon ein Stück weit verzweifelter.
Ohne müssen wir uns auch nochmal drüber informieren, ob jemand aus der dritten oder zweiten Liga beim Afrika Cup am Start war. Ich weiß, dass es ein paar aus der vierten Liga gab, die beim Afrika-Cup waren, aber ich weiß gar nicht, wie es mit Sebio Soku ausschaut. Der ist ja auch schon ein paar Mal für den Benin gestartet. Vielleicht ist er auch dabei. Werden wir uns nochmal drüber informieren und euch berichten. Denn nächste Woche wird es dann eine Lone-Drittliga-Folge geben. Dementsprechend
wieder,
wahrscheinlich auch ein bisschen kürzer, aber die dritte Liga zieht durch mit 2 Spieltagen. Also wir haben auf jeden Fall genug zu besprechen. Aber genau, dann leider ohne neuen Zweitliga-Content. Aber ich denke, wenn wir uns doll anstrengen und kämpfen, stehen wir das gemeinsam durch.
Ich denke auch.
Wir schaffen das, Jan-Erik. Wir schaffen das.
Wir schaffen das, ja. Das sind doch schöne Worte zum Schluss hier,
ja, muss
ich sagen. Ja, damit verabschieden wir uns für diese Woche. Wir hoffen, euch hat es gefallen und ihr hört nächste Woche wieder rein. Und Ole, auch dir wünsche ich einen schönen Abend. Ja, und bis die Tage.
Ja, es war mir ein verbales Blumenpflücken, wie immer. Wir sehen uns, liebe HörerInnen, haut rein, bleibt uns treu. Bis nächste Woche.